willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Alp und Wallwitz. Ja, wie geht es weiter mit der deutschen Wirtschaft? Was droht uns im Winterhalbjahr? Und welche Konjunkturprognose erwarten wir fürs nächste Jahr? Hierzu habe ich einen Experten eingeladen in diesem Podcast. Ich freue mich sehr. Er ist Leiter Konjunkturprognosen des IFO-Instituts und kann uns quasi mit den neuesten Daten und Prognosen versorgen. Hallo, Herr Professor Dr. Timo Wollmershäuser.
Hallo in die Runde.
Ja, und mit dabei ist auch eine bekannte Stimme des Podcasts, unser Chefvolkswirt, hallo Johannes Meyer.
Hallo zusammen.
Ja, mein Name ist Christina Bambach und ich würde mal den Podcast mit dem Status Quo starten, Herr Wollmershäuser. Der IFO-Index ist ja einer der wichtigsten Frühindikatoren für die Konjunktur in Deutschland. Wir haben jetzt gesehen, die Stimmung ist sehr, sehr pessimistisch. Er ist schlechter ausgefallen als erwartet. Können Sie uns was dazu sagen? Was treibt denn die Unternehmen um, dass sie so pessimistisch sind?
Ja, Deutschland ist mitten in einer Energiekrise, wie wir sie ja vielleicht zuletzt Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hatten mit der zweiten Ölpreiskrise. Das belastet im Grunde genommen die gesamte deutsche Wirtschaft, von den Dienstleistungsunternehmen, die die hohen Energiekosten tragen müssen, bis hin eben natürlich zur Industrie, vor allem zur energieintensiven Industrie, wo eben Energie ein ganz wichtiger Produktionsfaktor ist. Und das ist genau das, was wir jetzt im letzten Geschäftsklima gesehen haben. Eigentlich auch was Besonderes, dass wirklich die ganze Bandbreite der deutschen Industrie, der deutschen Unternehmen, die wir befragen, eigentlich auf der ganzen Bandbreite eigentlich die Stimmung eingebrochen ist und das deutlich kräftiger, als wir das eigentlich ursprünglich erwartet haben. Also die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist schlecht, sie hat sich deutlich verschlechtert und das hat mit der Energiekrise zu tun.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, die energieintensiven Unternehmen, können Sie da so Beispiele von Sektoren nennen, die Ihnen besonders aufgefallen sind?
Ja, das sind eben all die Bereiche, wo Energie ein ganz wichtiger Faktor ist in der Produktion. Das ist allen voran die Chemie. Man kann aber auch an die Metallerzeugung denken. Das sind die Bereiche, wo die Stimmung am schlechtesten ist. Es gibt tatsächlich ein paar wenige Wirtschaftsbereiche, wo die Geschäftslage sogar noch gestiegen ist. Das ist zum Beispiel der Maschinenbau, der ja auch nicht ganz unerheblich ist für die deutsche Wirtschaft. Aber das sind momentan noch die Ausnahmen. Das betrifft aber auch nur die Geschäftslage. Die Erwartungen, also der Ausblick sozusagen auf die kommenden Monate, der hat sich bei allen Unternehmen im Grunde genommen teilweise sogar massiv eingetrübt.
Gibt es denn unter dieser Oberfläche der Zahlen noch Informationen von den Unternehmen? Also es wird ja vielfach berichtet, dass schon Produktionskürzungen durchgeführt werden. Gibt es da von Unternehmensseite Signale, dass sich das vielleicht noch jetzt verschärft hat im letzten Monat?
Ja, wir fragen ja nach den Produktionsplänen und das ist im Grunde genommen dann letztendlich das Spiegelbild dort, wo die Geschäftserwartungen kräftig zurückgegangen sind, vor allem eben in den energieintensiven Bereichen, wird eben auch davon ausgegangen, dass die Produktion in den kommenden Monaten weiter zurückgefahren wird. Und ich denke, das ist genau das, was man jetzt eben auch immer wieder hört. Man fährt die Produktion zurück, teilweise wird sie vielleicht auch verlagert, wenn man gerade jetzt an Unternehmen denkt, die ohnehin global aufgestellt sind, Chemieunternehmen, die eben auch auf der anderen Seite des Atlantiks produzieren, wo die Energiekrise bei weitem nicht so ausgeprägt ist, wo Strom und Gas eben deutlich günstiger ist. Da macht es natürlich Sinn, darüber nachzudenken, ob man nicht gewisse Teile der Produktion dorthin verlagert. Und das führt natürlich dann hierzulande eben zu Produktionsrückgängen. Und das ist ja etwas, was wir schon seit Monaten beobachten, vor allem in der Chemie. Also wenn wir uns immer die Industrieproduktionszahlen insgesamt anschauen und sehen, die Industrieproduktion sinkt, dann ist das vor allem auf den Bereich Chemie zurückzuführen, wo die Produktion derzeit mehr als 10% schon unter dem Niveau des Vorjahres liegt.
Das heißt, würden Sie sagen, unterm Strich, die Auftragsbücher sind aktuell noch recht gut gefüllt oder sehen Sie schon Stornierungen dann auch perspektivisch oder wie würden Sie das allgemeine Bild beschreiben?
Genau, es gibt viele Bereiche, gerade eben der Maschinenbau, den ich angesprochen habe, das sind die Auftragsbücher immer noch wirklich voll. Die Unternehmen haben noch einiges zu tun. Da ist die Stimmung noch vergleichsweise gut. Wie gesagt, im Maschinenbau hat sie sich sogar ein bisschen verbessert jetzt im September. Diese Aufträge, die halten noch eine Zeit lang. Wenn wir die Unternehmen fragen, wie lange sie produzieren könnten, selbst wenn sie keine Aufträge mehr bekommen, dann ist das im Maschinenbau etwa 8 Monate. Also das heißt, da ist noch einiges zu tun. Aber wir sehen eben auch gleichzeitig, dass diese Auftragspolster abschmelzen, was eben damit zu tun hat, dass keine neuen Aufträge mehr oder deutlich weniger eben hinterherkommen. Die Unternehmen geben natürlich die hohen Produktionskosten, die hohen Energiekosten, die Kosten, die mit den Lieferschwierigkeiten bei vielen anderen Produkten verbunden sind, Transportkosten und so weiter, die geben das weiter an ihre Produkte. Wir sehen enorm kräftige Anstiege bei den Erzeugerpreisen und hohe Preise führen natürlich dazu, dass die Nachfrage am Ende zurückgeht. Und das ist genau das, was wir bei den Auftragseingängen beobachten. Die sinken mittlerweile und das führt natürlich dazu, dass über die Zeit hinweg der Auftragsbestand abgebaut wird.
Ja, diese Preissetzungsmacht, das ist ja auch für Investoren zurzeit so einer der großen Indikatoren, auf die geschaut wird, Geschäftsmodelle zu suchen, wo Unternehmen Preissetzungsmacht haben. Gibt es da jetzt über die letzten Monate Veränderungen? Also gibt es Geschäftszweige, die vielleicht eine bisher noch hohe Preissetzungsmacht langsam verlieren? Oder würden Sie sagen, das ist auf einem ähnlichen Niveau?
Ja, das ist momentan eigentlich die Gretchenfrage, auch wenn es jetzt darum geht, wie wird die Industrie insgesamt sich jetzt in dieser Energiekrise eigentlich schlagen. Das steht und fällt natürlich mit der Frage, können die Kosten, die derzeit ja hoch sind, vor allem eben die Energiekosten, können sie diese Kosten überwälzen? Und wie lange können Sie das noch machen? Ich glaube, zunächst mal, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückblickt und beobachtet, dass eben die Preise stark gestiegen sind, auch jenseits jetzt der Energie. Also Energie ist natürlich der eine Punkt. Ja, Gas und Strom sind teuer geworden. Das spüren wir alle, das spüren wir Verbraucher, das spüren die Unternehmen. Aber wir spüren ja gleichzeitig auch, dass auch andere Preise eben steigen. Als Verbraucher merken wir das, wenn wir uns Preise von Dienstleistungen anschauen. Und wenn wir uns Erzeugerpreise anschauen, dann sehen wir auch, dass dort die Preise gestiegen sind, auch jenseits jetzt der Energie. Das heißt, bislang scheint es so zu sein, dass die Unternehmen diese Kosten eigentlich ganz gut an die Kunden weitergeben können.
Ja, jetzt waren wir schon die ganze Zeit bei hohen Preisen. Ich würde da mal auf die Inflation rüber switchen. Sie haben ja jetzt kürzlich erst mit dem IFO-Institut Ihre Konjunkturprognose für das Winterhalbjahr dann auch herausgegeben. Sie sprechen von einer Winterrezession, bevor wir jetzt auf die konjunkturelle Lage eingehen. Wie prognostizieren Sie die Inflation und welche Kernelemente sind da die Treiber?
Ja, wir haben ja gestern jetzt die September-Inflationsrate mit glatt 10% bekommen. Das ist der höchste Wert seit Anfang der 50er Jahre. Also das sind höhere Preisauftriebe, als wir das während der beiden Ölpreiskrisen hatten. Und ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir sehen zum einen 10% Inflation, weil die Energiepreise massiv gestiegen sind. Aber wir sehen auch, dass eben viele andere Waren und Dienstleistungen im Warenkorb derzeit teurer werden, und zwar mit Raten, wie wir sie eigentlich auch schon lange nicht mehr hatten. Also die Kernrate zieht an und die Energiepreise steigen auch kräftig. Und ich glaube, dass beides sich in den nächsten Monaten noch beschleunigen wird. Zum einen, weil die Energiepreise, die Kosten für Energie von den Strom- und Gasversorgern bislang noch nicht, bei weitem nicht vollständig an die Verbraucher weitergegeben wurden. Viele von uns zahlen derzeit immer noch die Abschläge und die Kilowattstundenpreise, die vor einem Jahr mit den Gas- und Stromversorgern vereinbart worden sind. Und es werden in den nächsten Monaten immer mehr Preiserhöhungen hier ins Haus flattern. Und das wird die Energiekomponente der Inflationsrate kräftig nochmal antreiben. Wir glauben, dass da der Hochpunkt Anfang des nächsten Jahres zu sehen ist. Und auf der anderen Seite gehe ich
eben. Mit welchem Wert rechnen Sie da, wenn ich da kurz fragen
kann? Genau, also wir werden bei der Inflationsrate insgesamt jetzt in den nächsten Monaten auf jeden Fall mit zweistelligen Werten rechnen müssen. Der Hochpunkt Anfang nächsten Jahres, und da kann das sogar Richtung 12% gehen. Das sind also unsere Prognosen. Das steht und fällt jetzt so ein bisschen mit der Annahme, die man trifft, wie schnell die Energieversorger eben diese Preisanpassungen vornehmen. Wir glauben, dass das eben sich über die Zeit hinweg streckt, dass das also nicht sozusagen zu einem Stichtag jetzt erfolgt, sondern dass es sozusagen Monat für Monat eben Anpassungen gibt und dass diese Anpassungen dann zu Beginn des nächsten Jahres weitgehend abgeschlossen sein werden. Und dann gibt es eben aber auf der anderen Seite auch bei den anderen Waren und Dienstleistungen eben weitere Preisanhebungen. Das sehen wir in unseren Umfragen im Übrigen. Die Preiserwartungen der Unternehmen sind jetzt wieder gestiegen, vor allem in den konsumnahen Bereichen, wo diese Kosten natürlich auch drücken. Die Kosten, die eben weitergegeben werden, das ist dann genau das, was die Kernrate eben anheizen wird.
Ja, so als Investor natürlich, wenn ich jetzt an Unternehmen wie Nestle oder Ähnliches habe, die wir im Portfolio haben, natürlich schön, dass die Unternehmen das weitergeben, tut aber natürlich als Privatperson im Geldbeutel weh. Mhm. Vielleicht mal an dem Punkt nochmal, Sie waren gerade bei der Energie. Wir kamen von der Gasumlage und sind jetzt beim Preisdeckel. Mhm. Wie schätzen Sie denn dieses Maßnahmenpaket seitens der Bundesregierung ein? Hat das einen Einfluss auf die Inflation? Wenn ja, wie stark? Mhm. Was ist Ihre Meinung?
Mhm. Ja, das wird natürlich die Inflationsrate verändern. Natürlich wird es die Inflationsrate drücken. Die Zahlen, die ich jetzt gerade genannt habe, das sind praktisch die Zahlen der Prognose, die wir Donnerstagmorgen um 10 Uhr veröffentlicht haben und ein paar Tage vorher abgeschlossen hatten. Die Gaspreisbremse ist ja dann erst um 14 Uhr verkündet worden, ist also noch nicht Bestandteil unserer Prognose, dürfte aber, je nachdem, wie sie jetzt konkret ausgestaltet ist, da wissen wir die Details noch nicht, aber wir haben mal schon erste grobe Abschätzungen genommen, wenn etwa sozusagen der Anstieg auf 50% gedeckelt wird, also wenn man sozusagen nicht die volle Preis, die volle Kostenüberwälzung zulässt, sondern den Anstieg eben auf 50% im Vergleich jetzt zum Jahr 2021 bei den Gaspreisen deckelt, dann dürfte das die Inflationsrate aufs Jahr 2023 gerechnet schon um etwa 2 Prozentpunkte senken. Ich hatte ja gesagt, wir werden den Hochpunkt Anfang nächsten Jahres sehen. Danach dürften die Inflationsraten so allmählich wieder zurückgehen, weil wir auch keine weiteren Energiepreisanstiege mehr erwarten. Und das wirkt natürlich dämpfend auf die Inflationsrate. Unsere Prognose war eigentlich aufs Gesamtjahr gerechnet nächstes Jahr etwa 8,5% Inflation. Und davon könnte man dann gut bis zu 2 Prozentpunkte abziehen, wenn der Gaspreisdeckel so umgesetzt wird, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe. Das ist jetzt natürlich zunächst positiv, ne? Schenkt Kaufkraft, wenn man so will, wird aber eine Menge Geld kosten. Zum einen, wir gehen hier also wirklich von deutlich zweistelligen Milliardenbeträgen aus, die der Staat hier aufwenden muss, um praktisch die Gasrechnung zu bezahlen. Am Ende ist es ja eine Subvention und bringt vor allem, und das ist eigentlich der Punkt, den ich fast schon am kritischsten sehe, senkt natürlich ganz deutlich die Anreize, im Winter weiter Gas zu sparen. Also man muss noch mal festhalten, wir sind in einer Situation, wo uns eine ganze Menge Gas fehlt. Der Gashahn aus Russland ist zugedreht, die Pipelines haben jetzt ein Loch, da wird auch nie wieder was fließen darüber. Und die Situation ist so, dass wir haben dazu in unserer Gemeinschaftsdiagnose Simulationen durchgeführt. Wenn alles gut läuft, wenn der Winter nicht besonders kalt ist und wenn wir einigermaßen sparen, sowohl auf Seiten der Industrie als auch auf Seiten der Verbraucher, und wenn die LNG-Terminals tatsächlich Anfang des Jahres ans Netz gehen, dann können wir mit dem Gas, was wir derzeit zur Verfügung haben, ganz gut durch den Winter kommen. Aber ich habe ja gesagt, das sind viele Wenns dabei. Und ein ganz wichtiger Posten ist dabei das Sparen. Und wenn wir jetzt die Preise sozusagen deckeln und damit praktisch sagen, es ist alles gar nicht so schlimm, Gas kostet doch nicht so viel, dann sehe ich diese notwendige Einsparung wirklich gefährdet. Und das würde die Situation hier in Deutschland ganz massiv verändern, wenn wir also mit dem Gas nicht auskommen, was wir derzeit zur Verfügung haben. Wenn wir nicht genug sparen, dann ist das Risiko hoch, dass wir im Frühjahr in eine Gasmangellage kommen, dass uns nicht genug Gas zur Verfügung steht und wir die Industrie runterfahren müssen, die Industrie rationieren müssen. Und dann sind wir nicht mehr bei minus 0,4%, also bei einer Rezession, wie wir sie jetzt in unserer Prognose drin haben, sondern da wird die Rezession deutlich größer ausfallen.
Ja, da sieht man schon zum einen, dass die Politik nicht einfach zu prognostizieren ist. Also nach wenigen Stunden kann das schon alles ganz anders wieder aussehen. Und zum anderen ist aber schon auch bemerkenswert, welchen Kurs die Politik in solchen Phasen immer wieder einschlägt. Also es wurde ja im Vorfeld reichlich von ökonomischer Seite auch darauf hingewiesen, dass die Anreize richtig gesetzt werden müssen. Jetzt hoffen wir mal, dass das noch im Paket dann auch so drin ist. Aber auch aus Kapitalmarktsicht schaut man da schon mit Argusaugen mittlerweile auf diese Pakete, denn Finanzminister Lindner hat ja vor allem seine Redezeit dazu genutzt, zu betonen, dass die Bundesanleihen trotz dieser Maßnahmen weiterhin das mündelsichere Wertpapier bleiben. Ich denke immer, wenn ein Finanzminister sowas schon in den Mund nehmen muss, dann hat man selber gewisse Zweifel an diesen Maßnahmen, wirklich an der Zielgerichtetheit. Und aus unserer Sicht zeigt das eben nochmal auch, in welcher schwierigen Lage Europa da ist, dass eben eine Kooperation von Geldpolitik und Fiskalpolitik zurzeit wirklich nicht gut funktioniert oder andersrum ausgedrückt, die Fiskalseite eigentlich sogar die EZB etwas vor sich hertreibt. Und der Markt schaut da, wie gesagt, durchaus mit Argusaugen darauf. Man hat ja das Beispiel Großbritannien zuletzt gesehen, wo ja auch fiskalische Maßnahmen am Ende zu einem massiven Schub am Kapitalmarkt geführt haben, auf den dann wieder die Bank of England reagieren musste. Und das bleibt eben jetzt mal sehr spannend, wie die EZB damit umgehen muss und ob es ihr dann gelingt, etwaige Spannungen auch wieder zu entschärfen.
Ja, es ist ganz klar, ne? Das ist, Deutschland hinkt bei diesen Maßnahmen fast so ein bisschen hinterher. Wenn man sich anschaut, was andere Länder alles schon hier in die Wege geleitet haben. Und man muss einfach nochmal sehen, diese Programme, diese Subventionen, die man hier beschließt, um Bürgerinnen und Bürger oder auch Unternehmen bei den Preisen zu entlasten, diese Summen, die sind ja enorm. Man ist ganz schnell in zweistelligen Milliardenbeträgen. Wenn man sich mal beispielsweise auch schon die Finanzierungssalden in den einzelnen Ländern anschaut, und zwar genau in den Ländern, wo die Staatsverschuldung ohnehin schon recht hoch ist, dann sieht man, dass wir also Konsolidierung, es ist ein Wort, was wir da auf jeden Fall nicht mehr sehen. Das sind Beträge von Neuverschuldungen, die in die Richtung von 5% gehen. Und insofern, glaube ich, ist auch ein bisschen zu verstehen, warum die Europäische Zentralbank bei ihrem Straffungskurs eben dieses TPI in die Welt gerufen hat, um eben zu verhindern, dass hier eben diese Verschuldungssituation wieder erneut zu einer Kapitalmarktkrise in Europa führt. Also diese Krise wird einhergehen mit einer massiven Neuverschuldung und das eben vor allem auch in Ländern, wo halt die Staatshaushalte ohnehin schon extrem angespannt sind. Insofern, glaube ich, hat Herr Lindner schon recht. Relativ zu den anderen Ländern ist Deutschland natürlich, steht Deutschland immer noch gut da. Wir haben ein bisschen mehr als 60% Staatsverschuldung und können uns eigentlich Neuverschuldung in einer Krise leisten. Aber es gibt eben andere Länder, die das vermutlich nicht so gut können und wo eben dann die Solvenzfrage wieder ganz klar in den Fokus rückt.
Ja, im Euroraum kann man das sicherlich so unterschreiben. Für den Investor, für den global orientierten Investor ist natürlich dann auch der Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen wie den USA interessant. Und ich denke, da sind die Vorteile wieder auf US-Seite, sowohl im Zinszyklus wie bei der Inflations- und Konjunkturdynamik und jetzt eben auch in diesem Bereich der Finanzmarktspannungen. Also ich glaube, das ist eine relativ klare Entwicklung, die wir zumindest hier auch bei Erb und Wallwitz so sehen und deshalb da auch diesen Schwerpunkt ganz klar auf der US-Seite weiterhin haben.
Jetzt sind wir gerade schon bei den Zentralbanken. Mit Blick auf die Uhr würde ich da auch gerne noch mal kurz ausschwenken. Die EZB hat ja so ein bisschen neben dem, dass wir die Fragmentierung jetzt hier auch, wir haben es jetzt noch mal von der Finanzierungsseite auch zwischen den EU-Ländern gehört, da den Balanceakt zu schaffen, wie stark hebe ich den Leitzins an, um die Inflation runterzubringen, aber auch die Wirtschaft nicht komplett abzuwürgen. Herr Wobbeshäuser, was ist Ihre Prognose dahingehend? Was wird die EZB unternehmen?
Ja, ich denke, die EZB wird die Leitzinsen in den kommenden Monaten weiter anheben. Wir gehen hier sogar weiter als das, was die Märkte derzeit erwarten. Also wir haben in der Gemeinschaftsdiagnose jetzt Anhebungen bis auf 3,25% eingestellt. Was man aber, glaube ich, ganz gut begründen kann, denn unsere Inflationsprognose auch für den Euroraum ist deutlich höher als das, was die Märkte, glaube ich, derzeit noch erwarten. Die Märkte sind ja, würde ich mal sagen, derzeit eher auf das eingestimmt, was auch die EZB so kommuniziert an Inflationsprognose für das nächste Jahr. Da geht es so, glaube ich, eher in die Größenordnung 5-6%. Wir sind auch im Euroraum im nächsten Jahr bei 8%. Und das hat eben auch mit dem zu tun, was ich vorhin beschrieben hatte. Hier ist Deutschland ein ganz massiver Treiber. Eben die verzögerte Anpassung bei den Energiepreisen, die in Deutschland im nächsten Jahr die Inflation vor allem kräftig hochtreiben wird. In vielen Ländern haben wir vielleicht den Hochpunkt der Inflation schon hinter uns, weil dort die Energiepreise viel flexibler an die Konsumenten übertragen werden. Aber Deutschland hinkt hier ganz eindeutig hinterher. Und deswegen glaube ich auch, dass die Inflationsprognose der EZB so nicht zu halten ist. Und eben bei 8% Inflation, denke ich, müssen deutlich kräftigere Zinsschritte kommen als das, was derzeit von den Märkten erwartet wird. Also mit 3,25% bin ich da eher sogar noch ein bisschen konservativ. Ich könnte mir persönlich sogar noch ein bisschen mehr vorstellen. Bei 8% Inflation, denke ich, ist das etwas, was man durchaus erwarten kann.
Vielleicht an der Stelle nochmal eine provokative Zwischenfrage. Also viel darüber diskutiert, die Inflation in Europa kommt zu großen Teilen zumindest eben von externen Faktoren aus dem Ausland, also auch von Faktoren, auf denen die Notenbank ja direkt relativ wenig Zugriff hat. Gibt es denn eine Abschätzung, wo wäre denn die Inflation, würde die EZB am Leitzins nicht drehen? Also andersrum ausgedrückt, wie groß kann der Effekt der EZB da überhaupt sein? Ich glaube, wir sind uns einig, die EZB muss versuchen, die Inflationserwartungen zu begrenzen, unten zu halten. Diesen Kurs geht ja auch die FED. Aber diese Inflationsspitzen wirklich geldpolitisch zu adressieren, ist das realistisch aus Sicht der Gemeinschaftsdiagnose?
Nein, ich glaube, es geht nicht darum, wirklich jetzt die laufende Inflation durch die Geldpolitik zu adressieren oder zu bekämpfen. Das kann die EZB nicht, kann keinen Einfluss auf die Energiepreise nehmen, aber sie kann eben Einfluss auf die Inflationserwartungen nehmen. Und ich glaube, für mich als grobe Orientierung, wenn ich mich frage, was sollte eine Notenbank in einer solchen Situation tun, ist eigentlich, dass sie auf jeden Fall nicht die Konjunktur stimulieren sollte. Weil das Problem ist ja eigentlich eines, wo wir sagen, es gibt Knappheiten in dieser Welt. Knappheiten, weil Energie knapp ist, Knappheiten, weil Lieferengpässe da sind und so weiter. Und was wir eben nicht brauchen, sind praktisch Programme, fiskalische oder eben auch geldpolitische Programme, die jetzt irgendwie die Nachfrage antreiben. Das heißt wiederum, der Nominalzins ist derzeit ein ganz schwieriges Instrument. An dem Nominalzins kann ich nicht wirklich viel ablesen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auf die Realzinsen schauen. Denn das sind am Ende ja die Zinsen, die ausschlaggebend dafür sind, ob ich einen Kredit aufnehme oder nicht. Wie teuer ist ein Kredit? Natürlich hängt das von den Laufzeiten ab, des Kredites, den ich mir hier anschaue. Und ich glaube, was eine Notenbank versuchen sollte, ist, dass sie zumindest in einer solchen Situation die Realzinsen nicht sinken lässt. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass eben wir die kurzfristigen Zinsen anheben. Ich denke, die kurzfristigen Zinsen, da sind die Realzinsen derzeit deutlich negativ. Wenn ich mich für 3 Monate verschulde und mir anschaue, das kostet gerade 1-2% Zins und die Inflationsrate ist bei 8%. Klar, das ist derzeit günstig, aber das ist natürlich auch der unwichtigste Kredit, sage ich mal, ein solch kurzfristiger Kredit jetzt für die Realwirtschaft. Sondern da muss man eher auf die längerfristigen Zinsen schauen. Und da sehen wir eigentlich, dass die EZB ihren Job ganz gut getan hat bisher. Also die Realzinsen, zumindest wenn man reale Kapitalmarktrenditen sich anschaut, die sind doch eigentlich in letzter Zeit zumindest nicht gesunken. Hat also die EZB es dann doch geschafft, praktisch die Realzinsen bei diesen Fristigkeiten eben weitgehend konstant zu halten. Und ich glaube, das ist eine weitgehend richtige Politik. Und klar, je stärker die Inflationsraten jetzt steigen, desto länger werden sie halt auch hoch bleiben. Das treibt natürlich die Inflationserwartungen auch in der mittleren Frist an. Und deswegen gehe ich eben davon aus, dass sie auch mit ihren kurzfristigen Zinsen eben weiter hochgehen wird und damit auch die Kapitalmarktzinsen im Laufe der Zeit eben leicht steigen werden.
Dann würde ich bei all den negativen Worten aber auch noch mal kurz anbringen, dass so eine Krise ja häufig auch ein Katalysator ist für neue Technologien und für ganz viele Chancen, die sich daraus entwickeln, allein wenn ich jetzt an die erneuerbaren Energien denke. Und mit diesen Worten würde ich dann auch gerne den Podcast beenden und mich bei Ihnen bedanken, Herr Wollmershäuser. Es ist sehr schön, dass Sie uns so viele Einblicke geben konnten. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und hoffen, dass wir Sie bald wieder begrüßen dürfen. Ich bedanke mich auch bei Herrn Dr. Meyer für seine Ausführungen und freuen uns aufs nächste Mal. Investieren Sie intelligent.
Vielen Dank.